Wir kommen zu unserem Buch des Monats, Die Reise ans Ende der Geschichte von Christoph Magnusson. Den Autor kennen vielleicht einige schon, denn seine Bücher werden nicht nur von Sebastian ganz gerne gelesen. Magnusson wurde 1976 in Hamburg als Sohn eines isländischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren, studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, kann also Literatur und lebt heute wieder in Berlin. Bekannt wurde er zunächst als Dramatiker, bevor ihm mit Romanen wie Zuhause oder Arztroman auch der Durchbruch zu einem etwas breiteren Publikum gelang. Inzwischen ist er ein versierter Romanautor, der in seinen Büchern präzise Gesellschaftsbeobachtungen mit trockenem Humor und einem Blick für die Absurditäten des Alltags verbindet. Sein neuer Roman, Die Reise ans Ende der Geschichte, erzählt genau in diesem Kontext nun eine Spionagegeschichte und führt uns dabei in die frühen 1990er Jahre, in eine Zeit des politischen Umbruchs, in der plötzlich alles möglich zu sein scheint. Im Zentrum dieser Geschichte steht der junge Dichter Jakob Dreiser, der sich nach dem Ende des Kalten Krieges in einer euphorischen Aufbruchsstimmung wiederfindet, hinter der aber vielleicht auch schon eine ganz große Leere auf ihn lauert. Auf einem Empfang der russischen Botschaft in Rom begegnet er dann dem Geheimdienstmitarbeiter Dieter Germishausen, dessen gesamtes Leben durch das Ende des Kalten Krieges eigentlich sinnlos geworden scheint. In der Euphorie des Augenblicks hat der alles verloren. Auch deswegen, weil er seine Identität auf sein Doppelagententum gegründet hat. Nun aber gibt es keine Sowjets mehr, denen er irgendwelche Informationen verraten könnte. Stattdessen bleibt ihm nur das Gefühl, von der Zeit überholt worden zu sein und zum alten Eisen zu gehören. Germishausen erkennt Jakobs Fähigkeit, in jeder Situation das Richtige zu sagen. Und deswegen wirbt er den Dichter für eine Mission in Kasachstan an, die er ganz auf eigene Rechnung plant. Es folgt ein wilder Ritt, denn natürlich haben auch andere GeheimdienstmitarbeiterInnen beider Seite ihre Finger im Spiel. Magnusson erzählt hier einen Spionageroman, der weniger von klassischen Agentenfiguren lebt, als von schrägen Charakteren, improvisierten Identitäten und der Frage, was vom großen Versprechen jener Zeit eigentlich geblieben ist. Wie das zwischen literarischer Satire und Abenteuerroman konkret klingt, hören wir jetzt.
Er drückte die Zigarette aus und achtete genau darauf, dass sie nicht mehr glühte, in der Hoffnung, es würde ihn beruhigen, wenn er zumindest das unter Kontrolle hatte. Zum ersten Mal kam ihm der Gedanke, dass der Druck auf seiner Brust etwas mit dem dunkelroten Getränk zu tun haben könnte, von dem er bisher zwei Schlucke genommen hatte. Er fand den Gedanken nur ganz kurz albern, dann musste er schon wieder Luft holen, obwohl das doch so anstrengend war. Immer dieses Luftholen, warum tat man sich das an? Ist alles okay? Hörte er jemanden fragen, da fiel ihm ein, dass er ja mit einem jungen Mann hier saß, mit Jakob Dreiser, diesem Dichter. Warum war er nochmal hier? Könnte der ihn vergiftet haben? Vergiftet. Nun hatte Dieter Germishausen diesen Gedanken zum ersten Mal gedacht. Merkst du das auch? Fragte Germishausen. Ist irgendwas? Jakob Dreiser beugte sich vor über das niedrige Tischchen, auf dem ihre Gläser standen. Du sagst kaum noch was. Ich verstehe ja, dass du sauer bist. Ich habe dich hintergangen. Das hätte ich nicht tun sollen. Na gut, riskant war es auch. Sehr riskant. Ich hätte vorsichtiger sein müssen, eigentlich. Aber diese Schwere, antwortete Germishausen. Wenn du fragst, ob irgendwas ist und dann einfach weiterredest, bemerkst du wohl gar nicht, was da ist. Sonst würdest du nicht fragen. Er redete wirres Zeug, dachte Germishausen. Immerhin war ihm noch klar, dass er wirres Zeug redete. Dann war es wahrscheinlich nicht so schlimm. Das war bestimmt psychosomatisch. Stress. Es waren lange Tage gewesen. Die Reise nach Moskau, dann weiter nach Almaty und dann dieser Jakob Dreiser, der nie tat, was man ihm sagte. Wie hatte er sich nur jemals einbilden können, er hätte diesen Menschen unter Kontrolle? Als der Kellner am anderen Ende des Raumes erschien, winkte Dieter Germishausen ihm zu. Der Kellner verschwand, wahrscheinlich um die Rechnung zu holen. Dabei wollte Germishausen ihn bitten, einen Krankenwagen zu rufen. Doch vielleicht war es auch gut, dass der Kellner ihn nicht sah. Er sollte sich zusammenreißen. Ein Arzt würde ihn doch auslachen und ihm sagen, er solle weniger trinken. Es wurde ja alles ein bisschen langsamer, ein bisschen schwerer. Sein Kopf, seine Atmung, sein Herz. Es war still in der Bar. Niemand nahm Notiz von ihm. Niemand bemerkte den Schweiß auf seiner Stirn. Plötzlich überlegte Dieter Germishausen, ob er gerade starb. Sonderbar sachlich stand dieser Gedanke mitten in seinem Kopf und wollte nicht wieder gehen. Was sprach dafür, was dagegen? Um ihn in seiner ganzen Bedeutung und seiner ganzen Banalität zu fassen, ging es ihm zu schlecht. Doch das eine, das konnte er noch denken. Er fragte sich, was auf seinem Grabstein stehen könnte. In Rom war er einmal am Grab des englischen Dichters John Keats gewesen und jetzt fiel ihm dessen Grabschrift wieder ein. Hier liegt einer, dessen Name in Wasser geschrieben war. Was würde bei ihm stehen? Hier liegt der biedere Beamte, der Held, der Pechvogel, der unbekannte Spion?
Lass uns mal so anfangen, Sebastian. Was hat dich besonders interessiert an diesem Buch?
Vor allen Dingen das Setting, weil das spielt ja schon an einem sehr spezifischen Zeitpunkt, nämlich diesem Ende des Kalten Krieges und dieser Phase der Euphorie danach, wo alle denken, mein Gott, der große Systemkonflikt ist da, jetzt haben wir ewigen Frieden, das Ende der Geschichte, von dem Francis Fukuyama gefaselt hat, das ja auch im Titel vorkommt. Und vor allen Dingen aus dem Rückblick, wo man ja dann schon auch weiß, dass es nicht ganz so gekommen ist, ist das eine wahnsinnig interessante Zeit, um darauf zu gucken. Und gerade für einen Agenten, für ein Agentensetting natürlich auch interessant, weil es ja nicht die klassische Phase ist. Und das sind so die Punkte, warum ich gedacht habe, das könnten wir uns eigentlich mal angucken.
Und ich finde auch alleine schon der Titel ist ja so ein, das ist ein Historiker-Innentitel. Ich weiß gar nicht, ob unsere ZuhörerInnen das alle wissen, aber dieses Diktum vom Ende der Geschichte ist eben eine ganz große Sache in der Geschichtswissenschaft. Das wird ganz stark eigentlich diskutiert in den 90er Jahren, wie das eigentlich ist, ob Geschichte jetzt aufhört, weil es gibt ja keinen Systemkonflikt mehr. Also was für Konflikte soll es noch geben? Welche Kriege soll es noch geben? Wir wissen inzwischen, ist eine Fehleinschätzung, aber dass das alleine schon in den Titel gekommen ist, fand ich auch total interessant. Und es verweist eben genau auf diese Offenheit einer sehr kurzen Zeitperiode, wo gefühlt eben irgendwie alles passieren könnte und alles möglich ist. Und ich finde, das zeichnet diesen Agentenspionage-Thriller-Roman auch so ein bisschen aus, dass man denkt, das ist einfach eine richtig gute Zeit, gerade auch in dieser Gegenüberstellung von diesen zwei Figuren. Also wir haben den einen Geheimagenten, der eigentlich immer schon unterschätzt wurde und der eigentlich das Gefühl hat, keiner nimmt ihn so richtig ernst. Und deswegen ist er dann irgendwann eben zum Doppelagenten geworden. Das erfahren wir ziemlich früh. Und kaum ist er eigentlich wichtig geworden als Doppelagent, weil alle was von ihm wollen, hört plötzlich dieser Kalte Krieg aus und er steht vor dem Nichts. Und dann haben wir auf der anderen Seite diesen jungen Dichter, der natürlich auch in so einer Kooperation ist mit einer Person aus dem Osten und auch darüber eigentlich seinen Ruhm hat als junge Person in diesem Dialog. Und der jetzt aber auch vor einer Zeit steht, wo er sich fragt, naja, was gibt's hier eigentlich noch zu holen, weil ja, jetzt ist doch eigentlich alles gut geworden. Und das finde ich als Konstellation sowohl in der Zeit als auch in den Figuren total interessant.
Ja, also das, was die Zeit angeht, unbedingt. Das ist ja auch einfach sozusagen das erlaubt natürlich auch, eine Agentengeschichte zu erzählen, die irgendwie schon eine Fallhöhe hat, aber dann halt doch nicht so viel wie so eine, da hängt ein Atomkrieg dran, Atomagentengeschichte. Also es gibt eben auch eine gewisse Leichtigkeit und du springst mal von Rom nach Almaty und zurück und dann vielleicht noch irgendwo in ein deutsches Mittelgebirge, kommt vielleicht auch noch vor, oder ins Rheinland. Also das gibt dem eine gewisse Leichtigkeit und so eine gewisse Bewegung, weil es ja auch eine Zeit ist, die voller Bewegung ist. Bei den Charakteren bin ich mir nicht ganz so sicher, weil die sind beide da, die haben auch beide sozusagen ihre drei, vier Charakteristika, aber sie sind mir als Figuren so ein bisschen fremd geblieben, weil man dann doch nicht so viel über sie erfährt, jenseits von diesen drei Sachen. Also man weiß eben, der eine ist Dichter und kennt diese russische Dichterin und der andere ist irgendwie ein bisschen frustriert von seiner Beamtentätigkeit, aber es passiert auch nicht so richtig viel Entwicklung mit den Charakteren.
Ja, also ich musste da eigentlich auch ein bisschen zustimmen. Ich finde die, wie könnte man sagen, das Template, sozusagen das Storyboard ist total interessant. Sowohl die Zeit als auch diese Figuren. Und es gibt diese zwei Männer, aber es gibt dann auch noch eine Italienischlehrerin und noch eine ganze Reihe von anderen Akteuren, die da auftauchen. Und die changieren immer so ein bisschen zwischen so einer gelungenen Satire, aber auch so ein bisschen einem Abziehbild. Und mein Eindruck war dann oft, dass sozusagen die Idee total gut funktioniert und auch dieses Gegenüberstellen von diesem jungen, total fähigen Spion, wie wir dann feststellen, und Germersheimer, der sich zunehmend eigentlich als absolute Niete entpuppt, aber das selbst auch nicht so wahrhaben will. Das müsste eigentlich funktionieren, aber am Ende hatte ich ein bisschen das Gefühl, es ist so, ich glaube, wir haben das Malen nach Zahlen genannt. Also die machen genau das, was man erwartet, aber an den Stellen, wo es sozusagen nochmal überspitzt sein könnte und nochmal weiter aufgedreht werden könnte, da blendet, finde ich, diese Erzählung ganz oft weg von den Figuren und lässt einen dann so ein bisschen zurück mit unterhaltsamen Figuren, wo auch ganz klar ist, es geht um das Absurde, es geht ein bisschen um diese Frontstellung. Es geht dann auch darum, dass wir die alten Stereotype aus dem Kalten Krieg haben, also die russischen Mobster im Grunde, die nicht Russen sind, sondern wahrscheinlich Kasachen, aber die da irgendwie auftauchen und dann noch schnell bei einem total geheimen Deal Zoll eintreiben wollen. Und sozusagen alles daran erinnert einen so ein bisschen an diese Agentenfilme, an diese Gangsterfilme, und es bringt ganz viele dieser Figuren irgendwie mit, aber es macht nie den Schritt darüber hinaus, dass man denkt, und das ist jetzt eine Variation eines solchen Charakters, der sich mir tatsächlich einprägt und der mehr ist als quasi diese Erfüllung.
Ja, ich glaube, da ist das Entscheidende schon drin, nämlich die Frage der Variation und des Mehrs. Ich würde sagen, sozusagen nichts daran funktioniert nicht, aber man sitzt so ein bisschen da und denkt, das kenne ich doch woanders her. Das habe ich doch auch schon mal gesehen, irgendwie eben die russischen Mobster und der Agent und irgendwie der Deal in Kasachstan. Das kenne ich aus anderen Medien, aus anderen Büchern vielleicht auch, und es fügt dem irgendwie nichts hinzu. Und ich glaube, es geht nie so in die Tiefe, dass man denkt, ah, da passiert jetzt was Spannendes. Und ich glaube, das hängt ein bisschen mit der Struktur zusammen, weil die Kapitel springen immer zwischen den Perspektiven hin und her. Und immer wenn ich hatte das Gefühl, immer wenn ich jetzt sozusagen eine Weile bei einer Person war und denke, jetzt könnte langsam was kommen, dann springt es wieder weg zur nächsten Person. Und deshalb bleibt es immer so ein bisschen an der Oberfläche. Und versucht dann sozusagen mehr über den Plot seine Dynamik zu kreieren, aber das hat, fand ich, auch nicht so ganz funktioniert.
Ja, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde dir zustimmen, dieses Buch, man könnte nicht sagen, das macht jetzt irgendwas ganz schrecklich falsch oder man liest es nicht gerne, sondern es ist total unterhaltsam, man kann das so weglesen. Aber an manchen Stellen habe ich dann schon gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl, hier hätte man jetzt sozusagen nochmal anders drüber nachdenken müssen. Und also zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, das Buch beginnt quasi mit der Stelle, die du gerade vorgelesen hast, und das ist diese Vergiftungsszene und das ist der Einstieg. Das heißt, wir steigen ein, mitten in dieser Mission, als gerade klar wird, da ist jetzt jemand vergiftet worden und vielleicht ist er gestorben, und dann wird zurückgezoomt und wir beginnen sozusagen ganz am Anfang. Und auf eine Art ist das natürlich total charmant, weil das Buch heißt Die Reise ans Ende der Geschichte und wir kennen das Ende jetzt schon und jetzt reisen wir dahin. Das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, für mich hat das so ein bisschen den Drive rausgenommen, weil wir wussten ja, was passiert, und es wird relativ schnell klar in diesem Buch, dass es für diesen Vergiftungsmoment dann auch Lösungen geben wird, weil die eben schon vorbereitet werden. Und das heißt, das, was ja häufig so richtig spannend ist in Büchern, dass man dieses Vorauszeichnen gar nicht sieht, sondern erst im Rückblick denkt, und das war sozusagen die Vorbereitung dafür, dass es eine Problemlösung geben konnte. Das ist total offensichtlich, weil man das Problem schon kennt. Und in anderen Stellen ist es so, dass es eben große Probleme gibt, die gelöst werden müssen. Und genau wenn es dann darum geht, wie das Problem jetzt gelöst wird, also wie komme ich jetzt an sehr große Mengen Geld, um diesen Mobstern ihren Zoll zu bezahlen, dann wird plötzlich wieder weggezoomt. Ich glaube, um irgendwie Spannung aufzubauen, aber da dachte ich dann manchmal so, eigentlich hätte man sich auf diese verrückte Geschichte und diese verrückten Charaktere verlassen können und das noch ein bisschen auf die Zehen hauen sozusagen und dann noch mehr daraus holen und einfach noch unverschämter Spaß haben mit dieser ganzen Szenerie.
Tatsächlich dieses sozusagen, und dann, wenn man denkt, jetzt kommt's, blendet das Buch weg, das gilt ja auch sozusagen fürs Buch als Ganzes, weil die Geschichte bricht ja an einer Stelle einfach ab. Und dann saß ich auch da und habe gedacht, aber jetzt, da ist doch jetzt gerade eine Dynamik reingekommen, jetzt will ich wissen, was da passiert, und jetzt kann man da nochmal wirklich, also auf die Kacke hauen, und dann ist es einfach vorbei. Und dann war ich auch so, aber und jetzt? Und das ist vielleicht ein bisschen gemein, weil, wie gesagt, es ist ein Buch, das liest man ganz gerne weg, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hatte mir etwas mehr Fun davon versprochen.
Ich glaube, wir haben jetzt viel darüber geredet, was dieses Buch fast wäre oder sein sollte. Ich glaube, was wir auch nochmal echt betonen können, ist, was es eigentlich ist. Und ich finde, es ist eine total gute Urlaubslektüre. Also wer einfach was möchte, um im Flugzeug was zu lesen, am Strand zu liegen und wirklich einfach mit lustigen Charakteren absurde Geschichten zu erleben, ohne irgendeinen großen Anspruch an Literazität oder an irgendwie Außergewöhnliches, der wird total bedient, weil das, was das Buch macht, macht es super souverän. Der Mann kann schreiben, der hat diesen Ton, der hat diese Routine. Und ich finde, das ist was, wo ich sagen würde, für genau diesen in Kürze ja wirklich viel gefragten Zweck, nämlich Urlaubslektüre, Strandlektüre, würde ich dieses Buch schon auch empfehlen. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
das würde ich absolut unterstreichen. Ich würde auch nochmal sagen, man merkt einfach, dass Magnusson einfach sehr viel Übung hat in diesem Tonfall, dass das souverän ist, dass das Buch durchläuft, dass man tatsächlich auch, also sagen, dass man auch wirklich erst am Ende des Buches sitzt und dann denkt, weil währenddessen ist man drin und dann geht's weiter und geht weiter. Also das ist ein sehr souverän geschriebenes Buch, mit dem man einfach eine gute Zeit haben kann. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Ja, das ist ja manchmal das Problem, wenn man irgendwie mehr erwartet. Aber wenn ihr jetzt eigentlich nur eine Urlaubslektüre braucht, eine gute, unterhaltsame Lektüre für die Orte, die sonnig und schön und urlaubig sind, dann könnt ihr das Reise ans Ende der Geschichte von Christoph Magnusson bei Klett-Cotta oder am besten gleich im Buchhandel für 25 € erstehen.